Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 185 am 31. Juli 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Friederike Landau-Donnelly. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Heinze-Podcast Architekturfunk, Friederike Landau-Donnelly. Du bist politische Theoretikerin, Stadtsoziologin und Kulturgeografin. Du forschst zu Konflikt- und Raumtheorie, Kulturpolitik, Kunst im öffentlichen Raum, Beteiligungsprozessen und wenn noch mehr, wirst du es mir gleich sagen. Und du bringst queer-feministische Perspektiven in den Diskurs ein über öffentliche Räume, Architektur, Stadträume. Deine Arbeit ist an der Schnittstelle also von Stadtsoziologie, Geografie, Politik und Kultur angesiedelt. Welchen Bezug hast du denn zur Architektur?
Ja, danke für die Frage. Das frage ich mich auch immer wieder, wenn ich beispielsweise in Kontexten wie auf dem Women in Architecture Festival eingeladen bin. Ich empfinde das nach wie vor als großes Geschenk und betrachte es mit einer gewissen Demut, dass ich sozusagen mit zu architektonischen Diskursen und Diskussionen eingeladen bin. Denn ich habe in dem Sinne nichts Praktisches studiert. Ich bin, wenn überhaupt, Architektin der Worte und Konzepte vielleicht, habe aber gemerkt, dass man vielleicht auch ein bisschen Ehrfurcht verlieren sollte vor diesem Architekten-Begriff oder Beruf, der dann eben mit dieser schöpferischen Hand über den Plan sozusagen verharrend assoziiert wird.
Ein altes Klischee, das sich beharrlich hält.
Genau. Und ich glaube, wenn man eben nicht aus der Ecke kommt, lässt man sich von solchen Klischees vielleicht umso mehr beeindrucken. Ich habe aber gemerkt, als ich die Einladung bekommen habe von der Produktionsfirma Argon Podcast im Anschluss an die Dokumentation Frauen bauen auf Dreisat und ZDF von Johanna Behre, einen Podcast zu hosten, diese Einladung einfach gerne und vielleicht auch etwas unbedarft angenommen und bin jetzt so ein bisschen in die Architekturwelt mit reingeschlittert und freue mich total zu sehen, wie Diskussionen über Diversität und Gendergerechtigkeit dort verhandelt werden und betone immer wieder, dass ich keine Architektin bin und trotzdem vielleicht was dazu zu sagen habe, weil wir ja eben auch mit Worten, Konzepten und Philosophien im weitesten Sinne Welten bauen.
Das heißt, du bist über die Einladung zu dem Podcast zur Architektur gekommen?
Würde ich verkürzt so sagen.
Ah ja. Seit wann machst du den jetzt?
Den haben wir 2021, 2022 gemacht. Es gibt 6 Folgen, die wurden auf einmal veröffentlicht und momentan steht es sozusagen auch bei diesem Stand. Ich habe aber auch großes Interesse, den Podcast fortzusetzen und würde da tatsächlich auch offen mit KooperationspartnerInnen ins Gespräch gehen, denn die Liste der Themen, die sich eben seitdem wir das jetzt gelauncht haben, weiter aufgetan habe, ist sehr, sehr lang. Also wir hatten 6 Folgen über Architektur, über Aktivismus, das Queere in der Architektur, Bildung und Ausbildung von ArchitektInnen, Gefühle, Lebens- und Arbeitswelten, also wirklich Raumkonzepte und Intersektionalität. Ich denke aber, es gibt ganz viele andere Fragestellungen und Perspektiven, die wir nicht beleuchtet haben, die ich sozusagen in der zweiten Staffel oder wie man das nennen würde, super gerne diskutieren würde mit Gästen.
Stadtraumfrau heißt der.
Mhm. Mit Sternchen.
Interessant finde ich auch, dass sie dich gefragt haben und keine Architektin.
Genau, ich denke, das ist einfach im Sinne dieser Stadtforscherinnen-Persona quasi so zustande gekommen. Es gab dann eben so ein gewisses Maß an Freiraum und ein gewisses Maß aber auch bestimmte Protagonistinnen des Films nochmal zum Sprechen kommen zu lassen. Genau, also es gibt eine gewisse Doppelung sozusagen von Leuten. Also Shivani Chakraborty beispielsweise taucht sowohl in der Dokumentation im Film auf, als auch als Gast bei mir zum Thema queere Architektur.
Ja.
Und ich habe dann über mein eigenes Netzwerk noch andere Personen angesprochen, die dann auch teilweise aus der Erinnerungskultur kommen, aus dem Aktivismus, Gabo Heindl aus Wien beispielsweise oder Niloufar Tajeri, die ja eher so aus der aktivistischen Szene kommt. Und da haben wir dann quasi ein neues buntes Gefüge zusammengesetzt.
Mhm. Und Zielgruppe ist dann auch nicht unbedingt die Architekturbubble, sondern tatsächlich auch die queere Community und überhaupt alle interessiert.
Genau, also Fachpublikum finde ich immer einen schwierigen / undankbaren Begriff, denn das reproduziert sich ja im schlimmsten Fall selbst und in dem Sinne hatte ich natürlich gar kein Standing, was ich quasi perpetuieren konnte. Ich glaube, wir haben das dann einfach als so ein bisschen mutigen Wurf sozusagen in die Szene versucht. Ich hatte auch das Gefühl, dass das von einigen Fachmedien rezipiert wurde. Es kann auch gerne noch weiter rezipiert werden.
Wie hier jetzt, das ist ja auch ein Fachpodcast. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall auch für ein Architekturpublikum.
Genau, und ja, gleichzeitig denke ich eben, die Kategorien Stadt und Raum sollten nicht nur professionelle ArchitektInnen angehen, sondern eben eine Vielzahl von Disziplinen, Vielzahl von Berufsständen, damit wir dieses Stadt für alle, diesen Claim, ja, auch glaubwürdiger und robuster sozusagen vertreten und bearbeiten können.
Ja, dann kommen wir mal zu deinen Zielen und deiner Arbeit oder wie du vorgehst auch in deiner Forschung. Deine Forschung ist eng mit gesellschaftlichen Fragen und Aktivismus verbunden. Was sind deine übergeordneten Ziele in deiner Arbeit?
Also hauptberuflich bin ich Wissenschaftlerin. Ich denke aber mittlerweile vielleicht auch Wissenschaftlerin mit kleinem W. Ich denke, es geht natürlich darum, akademische Diskurse zu befruchten und weiter voranzubringen. Ich glaube aber auch, dass sich die Wissenschaft um ihre eigene Relevanz mehr sorgen sollte. Also so zu sprechen, dass Leute außerhalb von Fachzeitschriften das gut verstehen können, interessant finden, wirklich inspiriert sind. Also diese Frage von Impact, so neoliberal das auch manchmal klingt, beschäftigt mich schon aus einem aktivistischen Sinne. Denn wenn ich schöne, schlaue Gedanken zusammenschreibe und die keiner liest, sag ich mal kurz, ist das, glaube ich, für niemanden so richtig ein Gewinn. Also Ziel ist es, mit verschiedenen Publika ins Gespräch zu kommen und habe gemerkt, dass nicht textuelle Medien sozusagen, wie beispielsweise ein Podcast oder ich schreibe auch Gedichte, performe auch, ja, da manchmal eine andere Sprachfähigkeit sozusagen entwickeln, die Leute anders affiziert und anspricht. Und das, denke ich, ist ein Ziel von mir, das, was man sagen möchte, auch in einem Medium zu tun, dass es bei den Leuten ankommt oder da auch eine gewisse Art von Genuss oder Interesse.
Also das ist ja die Kommunikation deiner Wissenschaft. Mhm. Und wie sieht deine wissenschaftliche Arbeit aus? Also woran forschst du genau? Also es ist eine Gesellschaftsforschung im Endeffekt. Ne?
Genau, also das ist vielleicht auch sehr kompliziert, aber dann auch gar nicht so kompliziert. Ich habe unterschiedliche Interessen. Also ich arbeite empirisch über Museen als umstrittene öffentliche Orte. Ich arbeite über Kulturpolitik-Gestaltungsprozesse. Also wo fließt öffentliches Geld hin für die Produktion und Präsentation von Kunst? Ich habe auch einen Artikel über Missy Elliott und queeren Hip-Hop geschrieben. Ich interessiere mich für Kunst im öffentlichen Raum, also Wandmalereien, Graffiti, Einschreibungen sozusagen von Kunst und Kultur in den Stadtraum. Das sind alles so empirische Spotlights, sag ich mal. Aber theoretisch interessiert es mich zu verstehen, welchen Platz Konflikt in unserer Gesellschaft hat und wie Konflikt und Diversität zusammenhängen. Also mein Verständnis von Konflikt ist generell ein produktives, ein offenes und ein selbstkritisches, weil ich denke, dass wir über ein offenes Aushandeln von Konflikt, und das kann in der Kunst oder in der Kultur oder in der Raumplanung sein, mehr zu dieser wertvollen Ressource von Diversität kommen. Und das heißt, alles, was ich anschaue, egal vom empirischen Material, ist sozusagen mit dieser konfliktinformierten Perspektive zu verstehen, wie verhandeln wir hier eigentlich Gesellschaft, wie verhandeln wir Raum und wie können wir ja Machtvorstellungen sozusagen neu sortieren und die Gesellschaft dadurch etwas diverser, queerer und konfliktfreundlicher machen.
Heißt also unbequeme, also für viele unbequeme Dinge auch aussprechen und eben auch fordern. Der Raum ist ja nicht gleich verteilt, Kapital ist nicht gleich verteilt und dass man eben sagt, so, wenn man was fordert, dann muss der andere was abgeben.
Und genau den Finger sozusagen darauf zu legen und zu sagen, die Welt mag so sein, wie sie gerade ist, aber sie muss nicht so bleiben. Das ist ein lustiges Zitat von der Band Die Ärzte, die ich musikalisch nicht so wirklich mochte, aber was mir wirklich sehr lange über den Flur von meinem älteren Bruder im Ohr geblieben ist. Es geht mir dann eben auch stark um die Wandelbarkeit von allen gesellschaftlichen Formen und eben auch gebauten Formen. Also die Häuser müssen hier nicht sein, die autobesessene Stadt muss nicht so sein. Ich will sozusagen auch radikal dazu aufrufen, das Gemachte am Raum in Frage zu stellen und in dem Sinne neu und diverser und gerechter vielleicht neu zu verhandeln.
Mhm. Daran erinnern, dass nicht alles in Stein gemeißelt ist. Also dieses muss genau. Nicht so sein.
Genau. Ich arbeite da ganz viel mit dem Begriff der Kontingenz, also der radikalen Nicht-Notwendigkeit von allem. Und ich glaube, dass das für die Architektur eigentlich ein spannender Begriff ist, nämlich, ja klar, Beton und Zement und Stahl sind irgendwie solide daherkommende Welten und gleichzeitig ist all das auch aufhebbar und könnte auch anders sein. Und die Städte, in denen wir leben, die teilweise beklemmend sind oder nicht inklusiv, könnten auch anders aussehen. Und da müssen wir einfach ein bisschen dran bohren, sägen, nagen, was auch immer uns gerade zur Verfügung steht.
Mhm. Was ich immer so lähmend finde, ist der Gedanke, dass es so große Strukturen sind, die dafür gesorgt haben, wie es ist, wie man gegen die ankommen soll. Da braucht man ja eigentlich, also natürlich, wir sind viele nach dem Motto, würde man ja, wenn man alle aktiviert, könnte man die Dinge auch ändern.
Mhm. Ich glaube, es braucht eine Gleichzeitigkeit von einem Umdenken von der oberen Ebene, also sozusagen denen, die die Macht jetzt schon haben. Und gleichzeitig habe ich in der Keynote eben darüber gesprochen, auch mehr Macht von den Rändern her zu sehen und zu hören zu lassen, so dass klar ist, es gibt ganz viele Taktiken und Praktiken und Möglichkeiten, Veränderungen herbeizurufen. Man sollte sich nicht nur darauf verlassen, dass die da oben schon irgendwann verstehen, dass Diversität gewinnbringend ist, sondern es kann auch im ganz Kleinen anfangen und es gibt unfassbar viele Formen. Ich begreife das als das Politische sozusagen, was über die Politik im inneren Sinne oder die Planung im inneren Sinne hinausgeht. Das Politische ist unendlich. Also das ist auch eine gute Nachricht und eine hoffnungsvolle Botschaft sozusagen. Wir können schon alle irgendwie irgendwas im Kleinen machen.
Hm. Ich übernehme jetzt mal den negativen Part, dass ich dann sehe, was im Großen geschieht und ich mir denke so, naja, klar kann ich jetzt meinen Müll trennen, also jetzt mal ganz zynisch, ja, also ja, einfach so die Spitze. Und dann sehe ich, Venedig wird gemietet und da kommen 100 Jets hin. So, und ja, dann fühle ich mich direkt so machtlos. So. Und du versuchst auch an dieser Machtlosigkeit zu rühren?
Absolut, ja. Ich engagiere mich zum Beispiel so ein bisschen ehrenamtlich bei einem Aktionskunstkollektiv beziehungsweise einer politischen Bildungsinstanz namens Radikale Töchter, die viel mit jungen Erwachsenen vor allen Dingen in Ostdeutschland arbeiten und deren Motto ist ganz klar für Mut und die nennen das den Mutmuskel trainieren in Workshops und in öffentlichen Aktionen und ich finde es ein ganz starkes Bild und auch ein Bild, was mir selber Frieden und Mut sozusagen gibt zu sehen. Wir haben das Potenzial, Dinge zu verändern und ja, das ständige quasi in Frage stellen von der Ordnung von oben muss auf irgendeine Art von produktiver Konfrontation stoßen und eben auf einen produktiven Konflikt, der dann sozusagen Veränderungen herbeiführt. Mhm.
Ich kritisiere ja an der Architektur, wenn jemand sagt, Frauen sollen mutiger sein. Mhm. Weil das gerade eben auch Frauen machen, die sozusagen vielleicht selber oben stehen und dann sagen, ja, die Frauen müssen mutiger sein, dann kommen die auch hoch. Mhm. Ich sehe da aber, da wird das strukturelle Problem ausgeblendet und dass man sozusagen eigentlich woanders ansetzen muss. Also inwiefern würdest du Einzelne ermutigen, im Vergleich auch zu strukturell was ändern, also an die Institutionen herantreten und sagen, hier, ihr müsst die Rahmenbedingungen verändern. Das können nicht die Einzelnen sein, die mutig sein sollen und gegen irgendwelche Windmühlen ankämpfen sozusagen.
Also ich glaube, Mut kann viele Gesichter haben. Manchen Leuten und manchen Frauen im Plural fällt es vielleicht leicht, raufzugehen auf die Bühne, rampensaumäßig zu sagen, hey Leute, so geht's nicht, stopp, fuck the patriarchy. Und andere sind da vielleicht mit einem anderen Ton unterwegs, mit einem anderen Tempo unterwegs. Ich glaube, wir sollten das alles feiern und appreciaten in ihrer eigenen Art. Also es gibt nicht nur eine Art, Mut zu zeigen. Und ja, so divers Frauen sind, so divers ist eben auch die Taktik sozusagen, Dinge zu verändern. Und gleichzeitig verstehe ich auch, was du daran problematisierst, zu sagen, ihr müsst jetzt hier handeln und ihr solltet sozusagen die Veränderung eurer Marginalisierung selbst herbeirufen. Also da lastet dann doch auch viel auf den eben schon marginalisierten Schultern. Und da habe ich natürlich nicht eine Patentlösung für, aber ich glaube, es ist so ein strategisches sich reinlehnen, für Solidaritäten aufstehen und das, was in der eigenen Macht oder im eigenen Mutmuskel schon veranlagt ist, eben weiterentwickeln und ja, sich trotzdem nicht verbiegen. So.
Und trotzdem zusammentun sozusagen.
Absolut. Allianzen schmieden ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiges Thema.
Ah ja, okay, Allianzen, genau. Wir sprechen ja so viel vom Netzwerk, aber ja, ist ja ungefähr.
Denke ich auch, weil also ich bin mir schmerzhaft oder nicht so schmerzhaft bewusst, was ich kann und was ich nicht so gut kann. Und gerade bei den Dingen, wo ich nicht so viel Ahnung habe, bin ich einfach immer auf der Suche, dann mit Leuten in Kontakt zu kommen, zu verstehen, wie die das machen und offen meine Bewunderung dafür auszudrücken, dass die toll technologisch technologisch irgendwelche Dinge umsetzen können oder einen Podcast schneiden können oder, ich weiß nicht, besser kochen können als ich so. Also die Ressourcen, die wir alle mitbringen sozusagen für eine andere Art von Stadt, ja, offen zu legen, sich da auch nicht zu verstecken und so zu tun, als könnte man alles. Ich glaube, so dieses Übermensch-Heldensyndrom sozusagen ist auch manchmal ein bisschen schädlich in der Architekturbranche. Von daher, ja, auf Arbeitsteilung pochen und die auch transparent machen.
Das ist so interessant, weil du bist die erste Person, mit der ich jetzt spreche, und ich habe schon über 300 Interviews geführt, die sozusagen gerade ganz frisch auf die Architekturbranche schaut oder auch auf die Mentalität der Architektin, Architekten.
Es läuft natürlich auch Gefahr, dass ich so sprechen kann, weil ich nicht in der Branche zu Hause bin. Und
macht ja nichts, es ist total gut, eine frische Perspektive zu haben.
Ja, und gleichzeitig, wenn ich jetzt überlege, ich habe Politikwissenschaften studiert, ich habe in Soziologie promoviert, ich bin jetzt in der Geografie, ich erkenne natürlich auch Machtgefälle in anderen Bereichen total an und denke, dass manche Probleme jetzt auch nicht ganz genuin nur in der Architektur so sind. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sprechen, denke ich, macht es schon Sinn zu kritisieren und gleichzeitig auch ein bisschen sich zu wünschen, dass es anders sein könnte und daran eben auch aktiv zu glauben.
Ja, also lass uns doch mal nochmal aufs Women in Architecture Festival schauen. Du warst Keynote-Speakerin und hast eben deine Keynote gehalten, weil wir sind heute am Tag des Summit. Natürlich, wenn die Folge erscheint, ist der schon längst vorbei. Also das VIA-Festival hat dieses Jahr erneut Sichtbarkeit für Frauen in der Architektur geschaffen. Ich meine ja auch immer, wir müssen auch für die Verankerung des Schaffens sorgen, weil Sichtbarkeit auch so schnell ausradiert werden kann wieder. Ne? Wie blickst du auf das VIA-Festival?
Ich habe mich total gefreut, dabei zu sein. Ich fand es auch sehr ein wichtiges Zeichen, dass es bundesweit ausgedehnt wurde. Ich lebe auch schon seit 13 Jahren in Berlin und mag diese Stadt, bin mir aber sehr bewusst, wie wenig repräsentativ sie für die Bundesrepublik Deutschland ist. Ich finde, man kann ganz viel von den verschiedensten Orten und Gemeinden und Kommunalpolitiken dieses Landes lernen. Auch hier sollten wir sozusagen die Unterschiedlichkeit eher als was Positives sehen, anstatt bestimmte Dinge immer so in die Ecke zu stellen und zu sagen, ja, schaut doch auf Hamburg, schaut doch auf Berlin, auf die coolen Metropolen, die urbanen, ja, Milieus sozusagen. Und ich komme selber aus einer Kleinstadt und möchte das nicht missen. Ich habe gerade in der Keynote genau darüber gesprochen, das Zentrum zu dezentrieren und mehr über die Ränder zu diskutieren und die in den Blick zu nehmen und ihre eigene Sprachfähigkeit sozusagen zu validieren. Und in diesem Sinne finde ich, dass das VIA dieses Jahr quasi, ja, bundesweit gegangen ist, eine super Sache. Ich habe von vielen tollen Initiativen und Projekten gehört, Menschen kennengelernt. Eben weil ich keine Architektin bin, lerne ich immer extrem viel, wenn ich eingeladen werde, und hoffe, dass sich das dann sozusagen in so einem minimalen Give and Take produktiv für alle anfühlt.
Schön. Und gab es auch viel von der queer-feministischen Perspektive, oder hast du die queer-feministische Perspektive auch wahrgenommen?
Auf jeden Fall, ja. Und ich denke, manchmal geht es auch nicht so sehr darum, ob da jetzt queer draufsteht oder nicht. Ich glaube, was ich mit queer meine, das habe ich auch in der Keynote gesagt, ist nicht so sehr die konkrete Identifikation mit einer bestimmten sexuellen Identität oder Praxis, sondern für mich ist queer ein Verb, ein politisches Verb. Und queeren bedeutet bestehende Machtverhältnisse in Frage stellen, Binaritäten in Frage stellen, nicht so hinzunehmen, wie es gerade ist. Und das ist total sichtbar geworden in vielen Projekten. Also ob das jetzt Bibliotheken gewesen sind oder Praxisprojekte, Visionen, Träume, poetische, kreative Ansätze und so weiter. All das würde ich quasi nicht vereinnahmend, aber trotzdem unter dem Stichwort von Queering gerne fassen wollen.
Das finde ich interessant, weil queer als Adjektiv ja sonst benutzt wird und von queeren Räumen gesprochen wird manchmal. Und natürlich ist es genauso seltsam, wie feministische Räume vielleicht in Material gegossene Architektur so zu betrachten. Aber bitte, was sagst du dazu?
Also ich als queere Person denke schon, dass es auf jeden Fall physisch queere Räume gibt, also wo Mitglieder der queeren Community sozusagen unter sich sind, also Stichwort Safer Spaces und ja, Community eigene Orte sozusagen. Aber ich beschäftige mich tendenziell eher mit dem Queering von Raum an sich. Und da geht es, wie gesagt, darum, bestehende Machtverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse aufzudecken, in Frage zu stellen. Und das kann jeder Ort sein. Also Lukas Staudinger, den ich gestern Abend gehört habe, sagte so schön, selbst der Supermarkt um die Ecke kann ein queerer Ort sein, wenn da Dinge anders gemacht werden und neue Solidaritäten zustande kommen. Und genauso gehe ich durch jede Stadt. Und dann gibt es manchmal eine Lesbenbar und manchmal gibt es einen schwulen Club, aber tendenziell kann jeder Ort ein queerer Ort sein. Oder ein gequeerter Ort.
Ja, wir erleben ja einen Backlash, der aus den USA auch hier rüberschwappt. Vieles, was enorm unangenehm ist, wird übernommen. Mhm. Ich rede von rechtspopulistischen Äußerungen und queerfeindlichen Äußerungen auch. Es ist eine Welle sozusagen, die schwappt dann hoffentlich auch wieder ab. Mhm. Wann ist denn die Gesellschaft so weit? Das heißt ja, ungefähr in 130 Jahren soll ungefähr zumindest die Chancengleichheit hergestellt sein.
Also ich würde mich da an keinem Termin festmachen. Wie wir sehen, rutscht Geschichte manchmal unerwartet schnell nach vorne und manchmal auch unerwartet schnell wieder nach hinten. Also Stichwort Backlash, glaube ich, müssen wir gar nicht so weit gucken, sondern da gibt es auch an vielen, vielen Stellen in Europa und eben auch in Deutschland Tendenzen, die sehr besorgend sind. Ich kann in der Hinsicht als Teil der queeren Community sagen, ich bin froh, dass es dort selbstgemachte Allianzen, familiäre Verbindungen, Chosen Family Konstellationen gibt, wo Leute gut aufeinander Acht geben, also Stichworte Fürsorge und Solidarität. Trotzdem mache ich mir große Sorgen um FreundInnen beispielsweise, die Transpersonen sind und deren Existenz einfach wirklich negiert wird. Auch da, wie gesagt, muss man nicht zu Elon und Donald schauen. Das gibt's leider in Deutschland auch. Also ich denke, dass da sich Geschichte oder gesellschaftlicher Fortschritt in Anführungszeichen ja nicht numerisch oder sozusagen mit einem Termin abzeichnen lässt, bringt uns aber auch noch mehr in die Pflicht, jetzt was zu tun und eben nicht 130 Jahre noch zu warten, sondern ja zu denken, Geschichte ist jetzt. Das kann man ja auch auf andere aktuelle Krisen übertragen. Und ja, die Gendergerechtigkeit, denke ich, ist kein permanenter Zustand, sondern etwas, was immer umstritten ist und umstritten bleiben wird. Und in dieser ständigen Bewegung, ich mag auch die Metapher der Welle, müssen wir mitsurfen und das sichern, was wir schon erreicht haben. Ich habe vorhin eine Folie an die Wand geworfen, auf der ich gesagt habe, wir sind schon in guter Gesellschaft. Es gibt so tolle Publikationen, Denkerinnen, Architektinnen, die sich schon geäußert haben und teilweise auch schon vor 30, 40 Jahren. Und gleichzeitig müssen wir es auch uns immer wieder ins Gedächtnis rufen als lebende und lebendige Erinnerung, weil eben kein Zustand gesichert ist und scheinbar erst recht nicht gerade jetzt.
Ja, ich möchte da nochmal ergänzen, für die, die zuhören und die nicht der queeren Community angehören, dass die vermeintliche Sicherheit, die man hat, wenn man der Mehrheit angehört sozusagen, dass die natürlich auch besonders aufgefordert ist, nicht vorauseilenden Gehorsam zu leisten und eben auch immer Haltung zu zeigen und sich für die Marginalisierten einzusetzen. Okay, dann würde ich jetzt so langsam zum Schluss kommen. Was würdest du dir für künftige VIA-Festivals wünschen? Welche Themen oder Formate sollten aus deiner Sicht stärker aufgegriffen werden?
Ich war im Herbst auf einer Konferenz eingeladen in Detmold, die hieß Feministische Party mit einem I am Ende. Also es ging um feministische Partizipationskulturen. Und auf dieser eintägigen Veranstaltung gab es einen wunderschönen, gemütlichen Mix aus gutem Essen, Diskussionen, Vorträgen und DJ-Sets. Also dass Musik und irgendwie ja auch Tanzen sozusagen ermöglicht wurde. Und ich mag das sozusagen Formate da auch ein bisschen aus dem Rahmen zu nehmen und anders zu gestalten. Also würde ich mir vielleicht fürs nächste VIA-Festival wünschen, dass wir noch mehr zusammen ins Feiern kommen. Ich weiß, das machen wir jetzt auch gleich. Also ich bleib gespannt, wie gut die Party wird. Aber genauso dieses gemeinsam auch das Gute zelebrieren und wirklich im wahrsten Sinne feiern, das finde ich eine gute Stoßrichtung.
Also Kopf mal aus, Gefühl an.
Genau, absolut. Denn viel Wissen steckt ja im Körper.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview, Friederike Landau-Donnelly.
Dankeschön.
Und das war's für heute. Und für die nächsten 4 Wochen. Der Architekturfunk geht in die Sommerpause. Wir melden uns am 4. September wieder und wünschen euch schöne Sommerwochen. Und hier noch ein Tipp zu einem Heinze-Event. Das Heinze-Klimafestival findet in diesem Jahr wieder im November in der Station in Berlin statt. Den Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.